Also wir hatten vor kurzem eine kleine Idee. Wir berichten im Prinzip immer von Hochzeiten, die gerade so passieren oder die in Zukunft passieren. Und da wir jetzt auf dem Weg zu meinen Eltern waren, kam uns die Idee, dass wir ja eigentlich mal meine Mama und meinen Papa fragen könnten, wie war das denn, als ihr vor 33 Jahren geheiratet habt? Weil es war ja nun scheinbar, also heutzutage wird ja aus jeder Hochzeit dann doch wirklich ein sehr pompöses, ominöses und riesengroßes Fest gemacht, wo auch durchaus mal so ein Jahr bis anderthalb Jahre Planung ins Land gehen. Und das war ja früher, glaube ich, nicht ganz so opulent.
Moin ihr Lieben und willkommen zur nächsten Folge des Spreehochzeit-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß.
Und deswegen dachten wir, wir fragen mal meine Mama und meinen Papa. Erstmal hallo Mama, hallo Papa, hallo, also hallo, hallo Heidi, hallo Thomas. Genau.
Kind.
Man fängt ja mit so einer Hochzeit. Also gab es eigentlich erstmal grundsätzlich eine Planung? Also wurde irgendwie vorher ganz groß geplant und das muss passieren und das wird gemacht und da wird geheiratet und da wird gefeiert? Und, oder wie ging das so vonstatten?
Wir haben das planen lassen.
Aber nicht so aufwendig, wie man das heute so macht. Also wir waren ja damals noch Studenten und hatten ja auch gar nicht so die finanziellen Mittel, um uns da jetzt pompöse Hochzeit leisten zu können. Ja. Das war ja auch so ein bisschen im Eichsfeld festgelegt, wo was passierte. Ja. Mhm. Der Zollteramt
war bei den Brauteltern.
Und die Hochzeit fand dann bei der Braut statt. Ne, bei dem Bräutigam statt. Das war immer streng getrennt. Der eine macht das, der andere macht das.
Ja.
Und sind die Eltern so reingeteilt.
Ja.
Das Finanzielle sicherlich so reingeteilt. Ja. Aber wir haben trotzdem in Uder den Polterabend.
Ja.
Im Hause meiner Eltern, auf dem Hof meiner Eltern gefeiert. Da war unsere Seminargruppe und ein paar Freunde.
Ja.
Und die ganze Seminargruppe hat
in der Garage,
geschlafen.
Okay.
Auf Liegen. Liegeanlage in der Mini-Garage, wo sonst der Trabant drin stand.
Ja.
Ja. Und so, dann sind die nach Hause gefahren, dann hatten wir noch einen Tag Ruhe und am nächsten Tag. Also nach einem Tag Pause haben wir dann auch in Uder.
Da haben wir kirchlich geheiratet.
So. War das früher auch schon so, dass man erst standesamtlich heiraten muss, bevor man eine kirchliche Trauung machen kann?
Okay. Ja, die standesamtliche Hochzeit war ein Vierteljahr vor der kirchlichen.
Ja.
Wie lief das? Also war das trotzdem mit Gästen dieses Standesamtliche?
Standesamt,
oder war einfach nur schnell hin unterschreiben mit seiner.
War in Lengenfeld unterm Stein?
Ja.
Mit den Eltern.
Wir zwei.
Trotzdem
mit den Eltern.
Trotzdem hat man, glaube ich, noch. Und das hatten wir damals uns ausgesucht, weil wir als Studenten, da waren wir im fünften Studienjahr, glaube ich, dann im Frühjahr nochmal die Männer zur Armee mussten.
NVA.
Zur NVA für 4 Wochen. Und die Frauen mussten 4 Wochen in so ein
GST-Lager.
Sanitätslager oder GST-Lager hieß das dann.
Mhm.
So. Und da haben wir gesagt, bevor wir uns nicht wiedersehen, heiraten wir.
Kann ja mal passieren. Ne?
Das war also gleich festgenagelt.
Geheiratet.
Aber das war eine ganz schmucklose Veranstaltung.
Ja.
Das war
okay.
Gar nichts. Ja.
Bei Opa und Oma in Faulung.
Ja.
Im Wohnzimmer. Hm. Und wir waren mal essen. Das konnte.
Also da diente damals praktisch die Hochzeit auch so ein Stück weit zum Zweck.
So
es war ja auch damals, gab es ja noch diesen Ehekredit für 7.000 DDR-Mark. Und den konntest du ja erst beanspruchen, wenn du eine Heiratsurkunde vorlegen konntest. Du musst also im Standesamt irgendein Schreiben mitbringen und dann konntest du also losgehen und dann kriegst du diesen Kredit.
Ja.
Und der war ja damals so konzipiert.
Zinslos.
Erstmal war er zinslos. Und mit jedem Kind, was geboren wurde,
wurde dann der Kredit weniger. Ne?
Also erlassen, teilweise erlassen.
2000 Euro weniger.
Mit dem dritten Kind wurde der vollständig erlassen.
Ich bin übrigens Einzelkind, also müsst ihr jetzt selber rechnen. Ja, und dann wurde quasi kirchlich, oder gab es dann quasi das kirchliche Aufgebot mit.
Dazu musste man im Eichsfeld eine Schulung besuchen.
Okay.
Das bestand aus Aufklärung durch einen Arzt.
Okay.
Aber alles von der Kirche aus. So, also in den Räumen der Kirchengemeinde.
Ehelichen Pflichten.
Wie das mit den Kindern funktioniert.
Rechtliche Sachen, Sachen, die der Pfarrer mitgeteilt hat, wie die ganze Sache abläuft in der Kirche. Sowas war ein Brautunterricht.
Okay.
Würde ich sagen. Könnte man so nennen, ja.
So hieß das. Genau. So, die musste man, deswegen musste man immer während des Studiums ins Eichsfeld fahren, um an diesem Brautunterricht teilzunehmen.
Okay. Also waren das mehrere Sitzungen?
Es waren mehrere Sitzungen,
ja. Ja, ja. Wir haben auch bestanden.
Offensichtlich.
So, das ist sehr verrückt.
Zeit, ne?
Ja. Und wie gesagt, diese Hochzeit war nicht als Riesenhochzeit geplant.
Also wie Gäste wart ihr? Wusstest du das mal so ungefähr?
Auf den Fotos sieht man
es. Also ich denke mal, es waren so um die 50, 60 Gäste. Hier sind nicht alle drauf auf den Fotos.
Weil es jetzt kurz ruhig war, meine Mama rudert wild mit den Armen und wir überlegen gerade, was das heißen soll. Oh, es wird gezählt. Okay.
Jetzt zählst du erstmal die Gäste, die auf der Treppe vor der Kirche steht.
Was ich auf den Bildern gesehen habe.
26.
26.
26?
Noch fast 50.
Es war nur die engste Familie. Wir haben jeder zwei Geschwister.
Mhm.
Davon waren auch schon drei von diesen Geschwistern verheiratet insgesamt. Mein Bruder, mein jüngster Bruder war noch solo. Dann engste Freunde. Das waren zwei Paare. Und meine Freundin. Genau.
Das darf man nicht vergessen.
Ja. Und noch Onkel und Tante. Onkel und Tante.
Und wir haben gestern schon so herrlich gelacht, was den Brautstrauß angeht. Es war ein ganz einfacher Strauß mit knallroten Gerberas, der überhaupt nicht für die Temperaturen geeignet war, der schon ziemlich zeitig
nach der Kirche auf dem den Geist Weg aufging. Zum Fotografen im heißen Auto schon die Köpfe hängen ließ. Aber es gab nichts anderes.
Hm. Aber dazu muss ich sagen, dass das Brautkleid sehr, sehr schön war. Und dass irgendwie alles wiederkommt, hat man so das Gefühl.
Ja,
also
viel,
es bestand aus Spitze.
Und so. Das kommt gerade alles wieder. Das
und stimmt. Relativ schlicht.
Ja.
So, und ich habe es nicht in einem Brautausstatter gekauft.
Sondern
von einer Freundin, die im Jahr zuvor geheiratet hat. Zum Glück meine Figur, oder umgekehrt, ich hatte Glück, ihre Figur zu haben. Und dadurch hat mir das Kleid gepasst.
Mit den Ringen hatte ich dir noch was erzählt, ne? Also das war ja auch nicht so die.
Ja, es war nicht so einfach, zu DDR-Zeiten goldene Ringe zu bekommen. Die bekam man nur beim Juwelier, wenn man dafür Gold abgegeben hat. Mhm. Also alte Ringe. Und mein Vater hat zum Juwelier Zahngold gebracht. Oder man musste zumindest einen Teil, ich sage jetzt mal 30% von mir aus, was mitbringen.
Ja. Okay.
Dadurch haben wir Ringe bekommen.
Ja.
Ja.
Die leider auch nicht so haltbar waren, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat.
Ich glaube, nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren war meiner schon durchgebrochen.
Die kannst du jetzt neugartig verkaufen.
Also zu dieser Hochzeitsgesellschaft, wie gesagt, engste Familie und ein paar Freunde und ein einziges Kind. Ein einziges Kindchen, unsere Nichte.
Aber gut, dass es noch Fotos gibt, ne?
Ja, gut, dass es noch Fotos gibt.
Ja. Das ist nämlich, ich habe das ja mal durchgeblättert vorhin und habe da so zwei, drei Bilder entdeckt, wo ich denke, oder wo ich dachte, Mensch, gut, das ist so ein richtiges, wertvolles Bild, wo zum Beispiel dann Papa mit Opa Hermann und Oma Olga zusammen da sitzt. Und das ist so, das sind so, finde ich, so beeindruckende Erinnerungen. Aber wie lief denn der Hochzeitstag an sich? Also ihr seid richtig mit Hochzeitszug zur Kirche gelaufen?
Ja, wir sind also im Dorf.
Durch das Dorf.
Durchs Dorf gelaufen. Von zu Hause, vom Elternhaus. Und da war nichts mit groß hier. Anziehen, trara, trari. Ich war nicht mal beim Friseur.
Ungeschminkt.
Ungeschminkt.
Aber ordentlich gekleidet waren wir schon.
Ja, aber keinen großen
Aufwand betrieben vorher.
Kein Aufwand betrieben.
Sehr gediegen aus für die damaligen Zeiten.
Und darüber haben wir uns gestern auch unterhalten, nicht? Was den Hochzeitszug betrifft. Dass wir das selten haben, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht hatten. Aber in diesem Jahr
haben wir einen
sorbischen Hochzeitszug.
Genau, da haben wir eine sorbische Hochzeit. Und da gibt es dann richtig mit klassischem, traditionellem Hochzeitszug vom Hof bis zur Kirche.
Ja.
Und wir sind gespannt. Aber es war ja früher, glaube ich, häufiger eigentlich eher gang und gäbe, oder? Mit diesem Hochzeitszug?
Ja, ich glaube immer.
Im Eichsfeld immer.
Ja,
ja, und nach der kirchlichen Trauung sind wir mit Autos zur Festivität.
Ja, das war so ein kleiner Festsaal.
Zur Location.
Ja.
Zur Location gefahren.
Ja.
Und zwar war das im Wald, so eine Waldgasthof. Der war aber nicht öffentlich, der gehörte halt dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb in Eilingenstadt. Und da waren einige Zimmer, wo wir auch übernachtet haben und halt einen Raum zum Feiern.
Ja.
Und soweit ich mich erinnere, war da auch, musste man alles selber besorgen.
Ich weiß nicht. Ja, ich sehe gerade hier auf dem einen Foto.
Jens draußen mit den.
Die Bierfasskühlanlage. Das war eine
kalte Decke, also
eine nassgemachte Decke.
Ja.
Mit Bierkühl blieb. Also ging alles. Schmeckte auch.
Man muss nur wissen, wie.
Und weil es so heiß war, haben wir fast den ganzen Tag, Nachmittag bis zum Abend, auf der Terrasse, die zu diesem kleinen Saal gehörte, gesessen. Das war natürlich schön.
Und plötzlich war die Braut weg. Das ist nämlich auch so ein Brauch gewesen, dass dann irgendwann im Laufe des Nachmittags so ein paar Freunde die Braut entführen, sich dann irgendwo mit ihr verstecken, in irgendeiner Gaststätte meistens, und dann so lange trinken, bis der Bräutigam seine Braut wiedergefunden hat. Das klingt erstmal ein bisschen unmöglich, weil wie kann man denn einfach so auf einer Hochzeit eine Braut entführen? Aber das hat einen Heiden Spaß gemacht. Natürlich gibt es dann wieder von den Freunden wieder andere Freunde, die dann dem Bräutigam stecken. Pass mal auf, ich habe die vorhin dahin fahren sehen, fahr doch mal dort und dorthin. Und so war es denn auch. Meine Heidi war gerade mal eine halbe Stunde weg. Da hatte ich sie wiedergefunden.
Das war eine kurze Flucht.
Ah, ja. Es war ja also unsere Familie, die das gemacht hat. Ja.
Ja.
Aber man wollte Thomas auch ein bisschen irre leiten. Mich haben sie ins Auto gesetzt, zwei Freunde. Und über ein nahes Feld, wir haben im Wald Gasthof gefeiert.
Da haben sie meiner Schwester einen Schleier aufgezwickt, dann haben die über das Feld gescheucht. Ja.
Genau.
Also diesen Brauch gibt es ja bei uns im Spreewald auch.
Aber
ist nicht mehr als so beliebt und auch nicht so
seltenst
praktisch. Ja, weil
das erst teilweise ausartet.
Es darf nicht ausufern.
Es sprengt die
Feier mit uns.
Ja.
Und bei uns, wir konnten nicht weit. Zu diesem Landgasthof gehörte ein kleines Dorf mit 10 Häusern. Und dieses Dorf hatte aber eine eigene, von einer ganz alten Dame betriebene Gastwirtschaft.
Da gab es quasi nicht viele Möglichkeiten.
Und das war in näherer Umgebung. Das waren nicht mal 500 Meter entfernt von unserer Lokalität.
Ja.
War dieser kleine Mini-Gasthof, der extra aufgemacht hat, damit wir da rein konnten und die Männer ein Bier getrunken haben und dann war es auch.
Das ist ja noch im Rahmen des Erträglichen. Ich habe das nämlich bei einer Hochzeit mal erlebt, das war auch die einzige Brautentführung, da war die Braut 3 Stunden weg. Mhm. Und dann zieht sich ja auch alles andere. Das Essen gibt es nicht rechtzeitig und dann ist der Bräutigam irgendwann genervt, weil er sie nicht findet. Die Gäste fragen sich, wo ist Braut und Bräutigam hin? Was machen wir hier eigentlich so nach dem Motto? Also das
Problem ist ja auch, ehe der Mann dann erstmal bemerkt, dass die Frau eigentlich so weg ist, also so ganz weg ist. Ne?
Es gibt Brautdinge, habe ich gar nicht gewusst.
Jetzt bist du aufgenommen.
Echt mal. Das war der sprachliche Flitzer.
Ja, und gab es auch dann abends dann, wie man das auch schon so sich vorgestellt hatte, das Hotelzimmer etwas verwüstet, als wir dann zu Bett gehen wollten.
In welcher Form?
Eis im Bett und die Matratzen ausgehängt.
Matratzen umhergelegt und überall, dass man also erstmal das ganze Bettstatt nochmal neu herrichten musste. Das war uns aber bekannt, dass das auch so kommt. Man hat immer schon ein Auge auf das Zimmer geworfen, um zu gucken, wann geht da jemand rein und macht da Unordnung. Aber irgendwann muss es doch passiert sein.
Die Hochzeitsnacht etwas sabotiert.
Erschwert.
War dann etwas erschwert.
Und dann hat man einen Alleinunterhalter, der für Stimmung gesorgt hat.
Okay.
Genau, ja. Hier, das war diese Band. Das war ein.
Mit Live-Musik.
Ein Gitarrist und ein Sänger. Das sehe ich gerade.
Ja? Nee, weißt du, wer die Sängerin ist?
Hä?
Das ist von Rola, von deinem Patenkind.
Renate.
Ach
so.
Und was man auch deutlich auf den Bildern sehen kann, dass es gar nicht so groß Deko gab. Ne? Also, es war wirklich ein schlichter Raum. Eigentlich so quasi gar keine Deko.
Nee. Also das Einzige, was hing, was ich entdeckt habe, ganz schrecklich, hinter uns hing Erich Honecker.
Der war auf jeder Feier.
Der hängt da.
Ja gut, weiße,
ist das schon Deko?
Weiße Tischdecken, Kerzen, ja, Stabkerzen, das ganz schlichte. Das ist der Brautstrauß.
So, die Tischdeko, das haben wir selber gemacht, aber ansonsten so Raumdeko gab es nicht.
Nein. Das ist ja heute zum Beispiel, da gibt es ja ganze Deko-Konzepte und
ja, Farbkonzepte und
hier noch was. Und
ich weiß nicht mal, ob wir eine Hochzeitstorte hatten.
Ja, das wäre meine Frage gewesen.
Ja, das ist mir schon klar, ich wollte dir vorgreifen.
Nee, hatten wir nicht. Hätten wir da irgendwo was angeschnitten.
Apropos Fotograf, wie lange waren der da?
Ach so.
War das nur mal so zwei, drei
Bilder? Wir waren.
Ich hab, was ich jetzt
es war kein professioneller Fotograf. Wir waren bei einem Fotograf in Heiligenstadt, wo wir ein paar Bilder gemacht haben, hier so Standbilder.
Ja. Aber für
die vor Ort hat doch irgendjemand aus der Familie fotografiert.
Das sind die
von dem.
Ja.
Fotograf.
Wir hatten gestern mal gezählt, ne? Es gab
sechs
Hochzeitsbilder.
Ja. Also jetzt so vom so
Paar. Die sind vom Fotograf, die anderen sind alle nur privat entstanden.
Ja, so kann sich das.
Die wurden dann eben teilweise getauscht.
So kann sich das.
Ja, du siehst ja auch einen. Siehst du auch, mal sind es Farbfotos, mal sind es noch Schwarz-Weiß-Fotos und noch verschiedene Formate.
Genau.
Ja. Mhm.
Heute wird das dann immer alles noch von den Handys in irgendwelchen Dropboxen gesammelt. Und
ja.
So, das ist ein Multimedial, sag ich mal. So ändert sich das.
Das war damals nicht.
So. Gab es denn, also zumindest eures Wissens nach, gab es denn auch so richtig große Hochzeiten oder war das im Eichsfeld eher so?
Nein, es gab große Hochzeiten. Nein, es gab es. Also ich war auf einer, das ist ein Cousin von mir, auch der hat im Eichsfeld geheiratet, auf so einem Bauernhof.
Mhm.
Richtig groß. Riesig, wunderschön, richtig, also wirklich, da war das halbe Dorf und ganz groß.
Hm.
Aber zu Hause, im Hof des Bauernhofs, ja? Im Freien, das war ganz toll.
Also wenn ich auch an die Hochzeit meiner Eltern zurückdenke, gut, ich war ein Jahr, aber was so aus Erzählungen hängen geblieben ist und anhand von Bildern so ein bisschen nachvollziehbar ist, die haben das auch auf dem Hof gemacht. Die haben ein großes Festzelt aufgestellt. Die Omas aus dem Dorf haben alle zusammen die Hochzeitssuppe gekocht in unserer Waschküche. Selbstverpflegung, ne? Da gab es noch kein Catering. Also klar gab es mit Sicherheit schon, aber das war halt nicht so. Da haben die Omis sich alle getroffen, die haben Blechkuchen abgebacken in der Kochmaschine unten und nebenbei halt die Hochzeitssuppe gekocht.
Hat auch funktioniert.
Ja.
Ja, sicher. Das hat doch damals niemanden so gestört, dass das so lief.
Ja.
Das war halt so Usus. Ja,
ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch wirklich erst in den letzten 3, 4, 5 Jahren mit diesen ganzen Hochzeiten so wirklich ausarten will ich jetzt nicht sagen, aber dass das wirklich dann so
immer einen größeren Stellenwert.
Ein großes Konzept daraus gemacht wird.
Mhm.
Ne?
Also,
dass dann wirklich da auch 60, 70 Leute aufwärts mit teilhaben und dass da eben auch wirklich ein Jahr bis anderthalb Jahre lang geplant wird und hier gesucht und das muss nochmal abgestimmt werden und da muss nochmal was passen und die Deko. Das war früher alles ein bisschen kompakter, habe ich das Gefühl.
Ja, aber wenn die heutigen dann auch über 30 Jahre zusammenhalten, dann lohnt sich der Aufwand.
Ja, das stimmt.
Heute wird der Schwerpunkt eben auf die Feier gelegt.
Und
das war damals ein bisschen anders. Damals wurde man also hat man sich das lange überlegt, was man miteinander plant für die Zukunft. Und da ist dann die eigentliche Feier eigentlich mehr so ein, ich will nicht sagen zur Nebensächlichkeit, aber einfach nur zu einem Punkt geworden, der eigentlich sein muss, damit man auch irgendwo die Legitimation hat, zusammen irgendwo hinzugehen, zu leben.
Ja.
Und das ist heute umgekehrt. Also heute steht erst, habe ich manchmal den Eindruck, die Feier im Vordergrund und was dann passiert hinterher, das
ist lassen wir dann, uns mal offen.
Ja, das ist jedem seine Sache so ungefähr. Ja?
Ich finde, das war schon ein schönes Schlusswort.
Ja,
das fand ich war jetzt sehr stimmig, sehr cool. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt und auch getraut habt. Tat gar nicht weh, hoffe ich.
Und beim Trauen nicht.
Das Trauen und das Trauen. Und ansonsten vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das hat uns sehr gefreut.
Hey, wir freuen uns, dass ihr euch diese für uns besondere Folge angehört habt. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Falls ihr weitere Ideen, Infos, Tipps habt, was wir vielleicht noch mit in den Podcast einbringen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram unter Spreehochzeit. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit.